HR Info. Bilanz.
Mit Lars Hofmann. Im Moment wird es besonders deutlich. Überall fahren Transporter, vollgepackt mit Paketen durch die Städte. Die Paketboten schleppen große und kleine Päckchen durch die Gegend. Klar, Weihnachten steht vor der Tür. Da wird so viel gekauft und so viel bestellt wie sonst nie im Jahr.
Christstollen, Bücher, CDs, also zu Weihnachten wird ja alles Mögliche verschickt. Poster Markus Röhner aus Fulda hat schon einiges in der Hand gehabt.
Das Verrückteste, was ich hatte, war ein Hirschgeweih. Wir hatten auch schon Tannenbäume. Zu Weihnachten jetzt, wo es gerade ansteht, wurden auch schon Bäume verschickt. Also das Nächste ist unmöglich.
Markus Röhner muss die Pakete, die kaputt gegangen sind, wieder zusammenflicken. Spielzeugfiguren oder Lebkuchenherzen, die liegen dann in Einzelteilen auf den Förderbändern. Weihnachtspakete sollten gut mit Klebeband und Schnüren zusammengehalten werden.
Also wichtig ist, dass keine Luft zwischen den Wänden ist, sondern dass auch Styropor oder so Schaumstoff in das Paket mit reingelegt wird, dass die Ware, die in dem Paket verpackt wird, nicht hin und her fliegen kann.
Adressaufkleber sollte man mit Klebestift anbringen. Durchsichtiger Klebefilm löst sich zu leicht ab. Heiligabend ist dieses Jahr auf einem Montag. Die Pakete müssen also allerspätestens am Freitag davor aufgegeben werden. Weihnachten kommt ja immer so plötzlich. Denken die Leute wirklich jetzt schon daran, ihre Pakete aufzugeben?
Ja, das denken wir. Ja, weil wir doch wissen, dass das Paketaufkommen dann unheimlich groß wird.
Das ist ja so langsam.
Dann wird das natürlich schon schwieriger dann mit dem Eintreffen dann, ne?
Relativ früh, schon meistens schon wirklich fast Nikolaus, damit sie auch ankommen, weil die Erfahrungen sind schlecht und vor allen Dingen die Schlangen in der Post sind miserabel.
Ein Beitrag von Michael Pörtner. Seit Jahren nimmt die Zahl der Pakete und Päckchen, die in Deutschland verschickt werden, zu. Nicht nur an Weihnachten. Zuletzt waren es rund 3,5 Milliarden Pakete im Jahr. Etwa doppelt so viele wie noch im Jahr 2000. Allein bei der Post und ihren Töchtern DHL Delivery sind es in der Vorweihnachtszeit 11 Millionen. Täglich. Ausgeliefert werden sie von den Paketboten. Und das ist gerade in dieser Jahreszeit kein Traumberuf. Jetzt, wo Weihnachten näher rückt, ist der Job noch härter als sonst. Die Zusteller müssen schnell und effizient sein. Dabei verdienen sie wenig Geld und die Arbeitsbedingungen sind alles andere als ideal, berichtet Wolfgang Hettfleisch.
Für viele Menschen ist die Zeit vor Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. Für Dietmar nicht. Dietmar ist nicht sein richtiger Name. Der Paketzusteller möchte gern anonym bleiben. Seine Aussagen werden deshalb zitiert. Paketbote, sagt Dietmar, das sei ein Knochenjob.
Man muss ja nicht nur 200 Pakete zustellen mit Tausenden von Treppen, die wir täglich hoch und runter steigen. Die Pakete müssen auch erstmal beladen werden. Abends sind wir so kaputt, dass teilweise alle Knochen, alle Gelenke schmerzen. Es gibt Kollegen, die Schmerztabletten nehmen. Ich tue das selber manchmal auch.
Dietmar arbeitet für DHL Delivery. Das Tochterunternehmen des Postpaketdienstes DHL beschäftigt im Rhein-Main-Gebiet mehr als 400 Paketboten. Bezahlt werden sie nicht nach dem DHL-Haustarif, sondern nach dem deutlich niedrigeren Tarif der regionalen Logistikbranche. Dietmar bekommt rund 1.800 Euro netto im Monat.
Wir arbeiten im Endeffekt nur, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Der Stundenlohn ist 12,66 Euro brutto. Nach Miete, Kosten fürs Auto und so weiter bleiben vielleicht 300, 350 Euro zum Leben.
Dietmar hat Familie und ist Alleinverdiener. Aber dass für harte Arbeit deutlich zu wenig bezahlt werde, das sei das Los aller Paketzusteller, sagt Tiny Hobbs von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Ich frage mich jeden Tag, wie die das machen. Man kann sich nichts leisten.
Die Wettbewerber des Marktführers DHL arbeiten vorwiegend mit Subunternehmern. Die geben die Aufgaben gern ihrerseits an Vertragspartner weiter. Und am Ende erledigen oft Arbeitsmigranten den Job. Im eigenen Auto und ohne nennenswerte Absicherung. Denen, sagt Hobbs, bleibe dann nicht mal der gesetzliche Mindestlohn.
Ich halte die Situation bei Subunternehmern zum Teil für kriminell. Die verstoßen bewusst gegen Gesetze. Viele Empfänger von Sendungen beschweren sich darüber, dass sie den Menschen, der ihnen das Paket, also die Sendung ausliefert, mit dem können sie gar nicht reden, weil er die Sprache nicht spricht. Und zum Teil werden Sendungen nicht zugestellt, weil die schaffen es einfach nicht mehr. Die haben einfach nicht mehr die Kraft, sondern die sagen, Empfänger unbekannt und schicken es wieder zurück.
Gegen diese Dumpingstrukturen muss sich die DHL behaupten. Laut Postsprecher Stefan Hess war das der Grund dafür, dass ein Teil des Paketdienstes in die Billigtochter Delivery ausgelagert wurde.
Es ist einfach so gewesen, dass wir deutlich mehr bezahlt haben als der Mindestlohn sowieso und auch als die Wettbewerber. Wir agieren in einem sehr hart umkämpften Markt. Und da muss man natürlich auch gucken, dass wir unsere Lohnkosten so einigermaßen im Rahmen halten, dass wir das auch wieder seriös erwirtschaften können.
Die Leidtragenden sind Dietmar und seine Kollegen. Sie haben zum Beispiel nur 2 Wochen Kündigungsschutz.
Die arbeiten durch, damit die Paketmenge am Ende des Tages geleistet ist. Von denen, die keine Festverträge haben, machen 80-90% keine Pause.
Die Arbeit fühle sich oft an wie Hochleistungssport, sagt Dietmar. Aber Anerkennung gäbe es dafür nicht.
Ein Beitrag von Wolfgang Kettfleisch. Christian Schulze ist Professor für Marketing an der Frankfurt School of Finance and Management. Er befasst sich mit Onlinehandel und bestätigt, dass in den letzten Jahren der Onlinehandel deutlich zugenommen hat.
Wenn man die Entwicklung im Onlinehandel im Vergleich zum stationären Handel sich anschaut, dann sieht man, dass der Onlinehandel sehr, sehr viel stärker wächst als der stationäre Handel. Und da ist das Weihnachtsgeschäft keine Ausnahme. Genaue Zahlen sind immer schwierig, aber mal ungefähr kann man sagen, dass das Online-Geschäft, das Weihnachtsgeschäft insbesondere in den letzten 10 Jahren ungefähr um den Faktor 4 gewachsen ist.
Woran liegt das?
Ich glaube, für das Wachstum des Onlinehandels gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es für viele Menschen inzwischen Normalität geworden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Online-Bestellungen sicher funktionieren, dass man, wenn man unglücklich ist, die Sachen wieder zurückschicken kann. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur die sogenannten Early Adopter online bestellen, sondern auch der normale Mensch von der Straße inzwischen gemerkt hat, dass dieses Internet eben doch kein Teufelszeug ist, sondern ganz bequem sein kann. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum kauft man überhaupt online ein? Preis ist sicherlich ein Faktor. Manche Dinge lassen sich online einfach billiger verkaufen, weil man nicht die teuren Ladengeschäfte in der Innenstadt mitfinanzieren muss. Aber es kann auch Service und Bequemlichkeit sein. Wenn ich das richtige Geschenk suche, dann ist es mir manchmal wertvoller, 100 Kundenreviews lesen zu können und mir anzuschauen, dass dieses Produkt 4,5 von 5 Sternchen hat. Das ist leichter als einen Verkäufer, um seinen Rat zu fragen, der im Zweifelsfall gar keine Lust und vielleicht auch gar keine Kompetenz hat, mich zu beraten und dann auf diese eine Meinung zu vertrauen, wenn ich beispielsweise ein gutes Geschenk suche.
Wie geht das denn weiter mit dem Online-Bestellen? Wohin entwickelt sich das noch?
Ich glaube, dass das Wachstum der Online-Bestellungen noch nicht am Ende angekommen ist. Momentan bestellen wir, wenn wir das Weihnachtsgeschäft anschauen, ungefähr 13% unserer Produkte online. Das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wie wir das logistisch hinbekommen, sehe ich eigentlich eher Chancen als Risiken. Denn momentan ist es so, dass gerade während des Jahres, wenn noch nicht so viel bestellt wird, viele Lieferwagen von DHL, Hermes und Co. nicht voll beladen durch die Gegend fahren. Das ist im Weihnachtsgeschäft anders und dadurch, dass die Wagen voll sind, funktioniert natürlich die Zustellung auch deutlich umweltfreundlicher, weil eben nicht mehr so viel Benzin für die langen Wege verschwendet wird, weil die Wagen halb leer durch die Gegend fahren.
Sagt Marketingprofessor Christian Schulze von der Frankfurt School. Die Frage, wie ökologisch oder unökologisch der Onlinehandel ist, wird uns auch noch in dieser Ausgabe von HR Info Bilanz beschäftigen. Klar ist jedenfalls, dass Onlinehandel, Bestellungen und Lieferungen rund um den Globus kein Phänomen sind, das auf die Weihnachtszeit beschränkt ist. Mein Kollege Roman Warschauer war für uns am Frankfurter Flughafen, um sich die Päckchenflut hier einmal anzuschauen.
Das internationale Postzentrum IPZ am Frankfurter Flughafen. Per Flugzeug kommt hier Post aus aller Welt an. Verpackt in großen Beuteln verschwindet sie in dem mehrstöckigen Gebäude. Martin Wolf ist Niederlassungsleiter des IPZ. Er kann schon an der Farbe der Beutel erkennen, woher der absolute Großteil der Sendungen kommt.
Die Beutel sind blau. Es steht drauf, People's Republic of China. Und die Beutel sind doppelt so groß wie der Rest der internationalen Beutel. Insofern sieht man hier überall eigentlich China.
In den Beuteln unzählige, meist sehr kleine Sendungen, oft nur wenige Gramm schwer. Ein Blick auf das Label verrät den Inhalt. Kleine Elektronikbauteile, Dekoartikel für das kommende Weihnachtsfest, Bastelmaterialien, Textilien. Meist nur wenige Euro wert, so günstig zumindest, dass die Sendungen in der Regel vom Zoll nicht weiter bearbeitet werden müssen. MBS, das steht für Maxi-Brief-Sortieranlage. 2 dieser Anlagen sind das Herzstück des Postzentrums am Flughafen. Nach dem Öffnen der Beutel werden die kleinen Päckchen über lange Förderbänder transportiert. Ein erstes grobes Vorsortieren geschieht dabei immer noch von Hand. An mehreren Stationen sitzen Mitarbeiter, meist Frauen, und nehmen jede einzelne Sendung in die Hand. Eine der Mitarbeiterinnen ist Juliana Zampier.
Ich nehme die Sendung, stelle ich hier auf der linken Seite auf dem Band. Und auf die rechte Seite habe ich die Tastatur. Vorne ist mein Display. und ich tippe die ersten zwei Zahlen von dem Postleitzahl. Das ist meine Aufgabe.
Seit 20 Jahren ist sie nun dabei und hat so direkt den Online-Boom mitbekommen. Auch Martin Wolf kann das bestätigen. E-Commerce hat das Haus fest im Griff. Das sehe man schon an der Auslastung der Anlagen.
Diese beiden Maschinen, da war früher höchstens eine von benutzt und die auch kaum. Und mittlerweile sind beide vollkommen belegt und die Kapazität reicht nicht. Also ich würde sagen, so die letzten 3 Jahre hat sich das ganz massiv verändert.
350 bis 450.000 Sendungen, die dem Onlinehandel zugerechnet werden können, werden pro Tag durch die Anlagen geschleust. Eine ziemliche Herausforderung. Marcel Walbert ist Teamkoordinator für die Anlage. Er freut sich über die zusätzliche Arbeit. Das bedeutet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch veränderte Arbeitszeiten.
Wir fangen morgens schon um 7.15 Uhr an und lassen die Maschinen bis abends um 21.30 Uhr lang laufen. Also wir bekommen das alles schon gestemmt.
Alles also ein großer Aufwand. Dabei dürfte die Post damit am Ende gar nicht so viel verdienen. Das liegt daran, dass China in der Postwelt als Entwicklungsland gilt. Dementsprechend wenig Geld bezahlt die chinesische Post an die deutsche für das Weiterleiten. Auch deswegen investiert die Post über 10 Millionen Euro in die mittlerweile 20 Jahre alten Anlagen. Neue Geräte sollen die Kapazität ab dem kommenden Jahr erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. So will man auch in Zukunft gewappnet sein, wenn der E-Commerce-Boom weitergeht.
Im Beitrag von Roman Warschauer ist es angeklungen. Der Weitertransport von Post und Paketen und die Frage, wer wem dafür wie viel bezahlt, ist streng geregelt. Und zwar vom Weltpostverein, der im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Hier ist für alle Mitgliedsländer festgelegt, wie viel bezahlt werden muss, wenn in einem anderen Land eine Postsendung weitertransportiert werden muss. Aus Ärger darüber, dass aus China immer mehr Postsendungen kommen, für deren Transport verhältnismäßig wenig bezahlt werden muss, hat US-Präsident Donald Trump im Oktober angekündigt, aus dem Postabkommen des Weltpostvereins auszusteigen. Denn die Vereinbarung soll die US-Post jährlich mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Und auch in Deutschland könnte sich angesichts der steigenden Flut von Päckchen aus China Widerstand regen. Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass sich von 2012 bis 2018 die Zahl der Sendungen mit Wareninhalt, wie es im Amtsdeutsch heißt, also die Zahl von Paketen und Päckchen, die von China nach Deutschland geschickt worden sind, etwa verzehnfacht hat. Die Landesklassifizierung von China sei nicht mehr angemessen. Heißt, chinesische Firmen müssen in den Augen der Bundesregierung zu wenig für den Weitertransport ihrer Warensendungen in Deutschland an die Post zahlen.
HR Info. Bilanz.
Ein besonders wichtiger Aspekt beim Thema Päckchen und Onlinehandel sind die Retouren. Marketingprofessor Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management befasst sich wissenschaftlich mit dem Thema Retouren, also damit, warum und wie oft Kunden bestellte Waren wie Schuhe oder Kleider wieder zurückschicken.
Ein großer Nachteil, das ist, glaube ich, jedem bewusst des Onlinehandels, ist, dass man Produkte vorher nicht anfassen, nicht ausprobieren kann, bevor man sie bestellt. Das ist bei vielen Produkten eigentlich egal. Wenn Sie ein Spielzeug bestellen, dann können Sie das im Laden auch nicht anfassen und ausprobieren. Und das ist online auch nicht anders. Die werden also selten zurückgeschickt, genauso wie sie selten im Laden zurückgegeben werden. Anders verhält sich das mit Produkten wie beispielsweise Kleidung. Da ist es halt sehr wichtig, dass das Produkt genau passt. Und das kann man im Laden leichter abschätzen, weil man zum Beispiel in die Umkleide geht, als man das online machen kann. Und deshalb müssen Händler es den Kunden nach wie vor gestatten, auch große Mengen, große Anteile von bestellten Produkten zurückzuschicken.
Sie sagen, müssen es den Kunden gestatten. Es ist in den letzten Jahren immer wieder zu hören gewesen, dass es auch Kunden gibt, die aus Sicht der Händler zu viel zurückgeschickt haben, teilweise gesperrt wurden. Findet sowas heute noch statt oder haben sich die verschiedenen Händler darauf eingestellt und auch daran gewöhnt, dass die Retouren eben zum Geschäft dazugehören?
Seitens der Händler gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Händler, die werden Ihnen alles durchgehen lassen. Die akzeptieren auch das Jackett mit der Theaterkarte in der Innentasche bei der Retoure und erstatten Ihnen das Geld. Es gibt aber auch immer mehr Händler, die einsehen, dass es eine kleine Minderheit von Kunden sind, die so missbräuchlich mit diesen Retourenrechten umgehen und dadurch auch alle normalen Kunden schädigen, weil die ja letztendlich die verursachten Kosten mittragen müssen mit ihrem nächsten Einkauf. Und deshalb arbeiten Händler an Varianten, wie man mit diesen Kunden, die tatsächlich missbräuchlich Retouren zurückschicken von beispielsweise getragener Kleidung, wie man mit denen besser umgeht. Und eventuell führt das zur Sperrung. Aber wir arbeiten momentan auch zusammen mit Händlern, um das vielleicht weniger drastisch für den Händler und auch für den Kunden erlebbar zu machen.
Was gibt es da für Möglichkeiten, das zu verbessern?
Natürlich kann ein Händler immer erstmal versuchen, die Retoure von vornherein zu vermeiden, indem er beispielsweise das Produkt besser beschreibt, bessere Fotos macht und ähnliches. Das hat aber alles Grenzen, weil ich einfach nicht weiß, ob das Produkt passt, bis ich es wirklich angezogen habe. Das, woran wir gerade arbeiten im Sinne von Retourenvermeidung, ist das, wo sich ein Kunde bewusst für die Bestellung entscheidet, mit der Absicht, dieses Produkt zu tragen, zu benutzen und wieder zurückzuschicken. Das ist für den Händler problematisch und das ist auch für alle normalen Kunden, die dieses Verhalten des schlechten Kunden mitfinanzieren müssen, problematisch. Und da geht es vor allen Dingen darum, die Psychologie dieses Kunden zu verstehen. Wie kann er sich selbst gegenüber rechtfertigen, dass er den Händler ausnutzt und auch die anderen regulären Kunden ausnutzt durch sein Verhalten. Und da setzen wir an mit gezielten Nachrichten, um das Verhalten von Kunden wieder in den Bereich der Normalität zurückzubringen.
Also sozusagen an die Vernunft des Einzelnen appellieren?
Es ist ein bisschen Vernunft, es ist ein bisschen Bewusstmachung, dass das auch nicht okay ist, das so zu machen. Aber man muss sehr vorsichtig damit umgehen, denn wenn man zu drastisch wird, wenn man zu dreist wird als Händler, dann führt das dazu, dass nicht nur dieser eine Kunde verloren geht, sondern dass im Internet auch ganz schnell wieder der nächste, in Anführungszeichen, Skandal entstanden ist, wo es dann heißt, Händler XY schmeißt seine wohlmeinenden Kunden raus und dann kann man als Händler auch sehr, sehr schnell sehr schlecht dastehen und der Image-Schaden ist größer als der Schaden gewesen wäre, den diese missbräuchlichen Kunden tatsächlich verursacht hätten.
Sie haben gesagt, Onlinehandel ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Alltag geworden. Man hat sich dran gewöhnt, man weiß, dass es funktioniert. Aber ist es trotzdem noch in der Entwicklung? Ist man auf allen Seiten dann noch in der Lernphase?
Ich glaube, die Antwort ist ein klares Ja. Wir sehen, dass Leute ihr Online-Verhalten immer noch verändern. Wir haben uns beispielsweise mal gefragt, wie ist das eigentlich mit der Menge von Produkten, die man zurückschickt, dem Anteil der Produkte, die man zurückschickt. Man könnte ja meinen, dass nachdem die Leute rausbekommen haben, wie dieser ganze Online-Handel funktioniert, sie lernen, was sie mögen, was sie nicht mögen und dann immer weniger falsche, schlechte, unpassende Bestellungen machen. Interessanterweise sehen wir, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Leute schicken prozentual immer mehr Produkte zurück und der Grund ist, dass sie immer mehr Käufe in den Online-Bereich verlagern. Das heißt, während man früher beispielsweise nur die weiten T-Shirts online bestellt hat, bestellt man heute auch die engen Kleider online. Und da die engen Kleider viel höhere Retourenwahrscheinlichkeiten haben, wird auch heute mehr zurückgeschickt als noch vor 10 Jahren beispielsweise.
Egal, ob das Päckchen direkt aus China oder vom Buchhändler um die Ecke bestellt ist oder ob eben das Kleid, das doch nicht passt, zurückgeschickt wird. In der Regel werden die Waren in Pappkartons verschickt. Und vor allem die Verpackungsindustrie profitiert von dem Paketboom. 2017 haben die deutschen Hersteller 7,8 Milliarden Quadratmeter Wellpappe verkauft. Das entspricht fast der Fläche von Zypern. Aber ganz unproblematisch ist das mit der Pappe auch nicht immer, berichtet Marie-Katharin Fromm.
In einer Fabrikhalle in Hanau stehen riesige Papierrollen, 2,5 Tonnen schwer. Daraus wird Wellpappe produziert, der Stoff, aus dem die meisten Pakete bestehen. In der Firma Smurfit Kappa läuft das Papier von den Rollen in eine große Maschine. Dort werden mehrere Lagen miteinander verklebt. Wellpappe setzt sich aus mindestens 3 Lagen zusammen, aus 2 glatten Deckschichten und einem Mittelteil aus gewellter Pappe. Die großen Wellpappen werden in kleinere Vierecke geschnitten. An der nächsten Maschine werden noch Schlitze eingefügt. Die Flächen werden teilweise bedruckt und die Pappe zusammengefaltet und verklebt. Schon sind die Papppakete fertig. Für Versandhändler hat Wellpappe viele Vorteile. Sie ist günstig, gut lagerbar, leicht und trotzdem stabil und robust. Durch die Wellenkonstruktion aus Pappe mit Luft dazwischen können zum Beispiel Stöße gut abgefedert werden. Etwa 80% der Wellpappe besteht aus recyceltem Papier, erklärt Werksleiter Georg Feltes.
Die Recycle-Methodik hat sich über Jahre auch verbessert, was eben dazu führt, dass man die Papiere heute noch mal häufiger im Kreislauf wiederverwenden kann. Wobei es immer auch einen Anteil an wieder Frischfaserpapieren braucht, die dem Kreislauf neu zugefügt werden, um die Qualität der Faser natürlich auf einem Niveau zu halten, wo man die auch wiederverwenden kann.
Die frischen Fasern werden aus Holz gewonnen. Für die Herstellung werden viel Energie und Wasser verbraucht. Aus Sicht von Umweltschützern ist das ein Problem. Sie kritisieren außerdem, dass das Paket ein Wegwerfprodukt ist, das in der Regel nur einmal verwendet wird und dann in der Papiertonne landet. Die Mülltrennung funktioniert hier zwar gut, 95% des Papp- und Papierabfalls werden wiederverwertet, doch der Recyclingprozess verbraucht wieder neue Energie. Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, sieht die Päckchen flutkritisch und sucht nach Alternativen.
Ein Mehrwegsystem könnte beispielsweise sein, eine Kunststoffbox, die verschließbar ist, die kann genauso etikettiert werden, von den Paketdiensten ausgeliefert werden und könnte auch, wenn sie gut designt ist, stapelbar von den Paketdiensten wieder rückgenommen werden.
Doch das wäre für die Versandhändler natürlich sehr viel aufwendiger als die Einmalpakete. Hier übernimmt ja praktischerweise der Verbraucher die Entsorgung und der Händler ist aus dem Schneider.
Wie ökologisch ist es, wenn immer mehr bestellt und verschickt wird? Ist es besser, ökologischer im Laden zu kaufen? Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, sagt Christian Schulze, Professor für Marketing an der Frankfurt School.
Der Vergleich ist nicht ganz einfach. Wenn Sie die Innenstadtlage mit einberechnen, dann müssen Sie bedenken, wenn Sie da hinfahren, gerade im Weihnachtsgeschäft, dann stehen Sie im Stau, dann suchen Sie den Parkplatz, dann sind Sie im Parkhaus, dann gehen Sie in ein Geschäft. Dieses Geschäft muss beleuchtet werden, das muss geheizt werden und so weiter. Das funktioniert alles ganz anders, als wenn Sie die Produkte aus einem großen, relativ kühlen Warenhaus nach Hause geliefert bekommen. Es gibt einige Studien zu diesem Thema. Die meisten kommen zu dem Ergebnis, dass momentan der Präsenzhandel in den Innenstädten oder in den Einkaufszentren die bessere Ökobilanz hat. Einer der Gründe dafür ist, dass Lieferdienste nach wie vor mit zum Teil leeren Lieferwagen durch die Gegend fahren. Das hilft nicht bei der Ökobilanz. Was, glaube ich, wichtig ist, dass die Ökobilanz des Onlinehandels momentan vor allen Dingen dadurch getrübt wird, dass noch relativ viel zurückgeschickt wird und dass dieser Rücksendeprozess häufig die Umwelt stärker belastet, als tatsächlich das ganze Verschicken des Produktes es ursprünglich getan hat. Wenn man in die Zukunft blickt, dann glaube ich, dass wir Ökobilanz hin oder her mehr Onlinehandel sehen werden, was auch für die ökologische Seite wahrscheinlich gute Effekte haben dürfte, weil dann die Auslastung der Lieferwagen nach oben steigt und weil dann der Lieferwagen, der das Produkt A gebracht hat, auch das retournierte Produkt B auf dem Rückweg gleich wieder mitnehmen kann, was insgesamt natürlich Benzin spart und die Umwelt schont.
Das heißt, Sie sagen, unterm Strich ökologisch wäre es fast sinnvoller, wenn noch mehr bestellt und so ausgeliefert wird?
Was, glaube ich, klar ist, ist, dass für die ökologische Bilanz es wichtig ist, dass ein Auto oder ein Lieferwagen, das durch die Gegend fährt für einen Einkauf, möglichst viele Produkte gleichzeitig transportiert. Das heißt, wenn Sie in den Supermarkt fahren, dann sollten Sie dort nicht nur für den Becher Sahne oder für das eine Brötchen hinfahren, sondern einen Großeinkauf machen und das Gleiche gilt für die Lieferwagen genauso. Und wenn wir das mittelfristig hinbekommen, dass die Lieferwagen tatsächlich gut ausgelastet sind, dann sieht auch die ökologische Bilanz gar nicht mehr so schlimm aus. Es sind zwei Effekte. Zum einen, mehr Onlinehandel kann dazu führen, dass der Onlinehandel selbst erstmal ökologisch besser dasteht. Und es kann auch dazu führen, dass der Präsenzhandel ökologisch irgendwann schlechter darstellt. Denn wenn ich in den Supermarkt fahre und kaufe halt nur noch die paar Sachen, die ich nicht online kaufen wollte, dann ist dieser Trip zum Supermarkt tatsächlich ökologisch auch unsinnvoll geworden. Aber da spielen so viele Faktoren rein, bis hin zur Frage, laufe ich, fahre ich Fahrrad, fahre ich mit dem Elektroauto oder fahre ich mit dem Dieselauto zum Supermarkt. Und all diese Faktoren zusammenzurechnen und zu zählen, haben schon viele Studien versucht und zu einem wirklich befriedigenden Ergebnis, glaube ich, sind die wenigsten bis jetzt gekommen.
Hier muss wohl jeder auch selbst entscheiden, was er macht. Christian Schulze jedenfalls glaubt nicht, dass der Boom beim Online-Bestellen schon an seine Grenze gestoßen ist.
Eine der wichtigen Grenzen, an die der Online-Handel momentan stößt, ist nicht das, was man jahrelang geglaubt hat, die Liefergeschwindigkeit, weil wir inzwischen Produkte mit 1 oder 2 Stunden Liefergarantie bekommen können, sondern ein ganz anderes Thema, das lange Zeit ignoriert wurde, nämlich das Thema Inspiration. Wenn ich mich selbst belohnen möchte, weil ich eine gute Woche hatte, dann gehe ich vielleicht am Wochenende in die Innenstadt, bummel durch die Fußgängerzone, gehe durch das Einkaufszentrum und dieses Erlebnis ist online viel, viel schwieriger abzubilden. Das heißt, momentan arbeiten wir mit Händlern zusammen bei dem Versuch, dieses inspirierende Online-Erlebnis auch für den Kunden darstellen zu können, dass es dann auch Spaß macht, online einzukaufen und nicht nur darum geht, wie ich am schnellsten oder am günstigsten meine Produkte nach Hause bekommen kann.
Wie kann man denn online diesen, ich sag mal, Spaß erzeugen?
Wenn wir heute auf einen Online-Shop wie Amazon oder Zalando oder sowas gehen, dann sehen wir das Foto von dem Pullover und der liegt dann da vor einem weißen Hintergrund und dann wird er von der Rückseite fotografiert und der Schuh wird auch nochmal von unten und von der Seite fotografiert. Aber es ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn wir in ein Geschäft hineingehen und dort trägt eine Schaufensterpuppe diesen Schuh zusammen mit einem ganzen Outfit und man bekommt dann richtig Lust, nicht nur den Schuh, sondern vielleicht das ganze passende Outfit dazu zu kaufen. Und im Onlinehandel wird häufig noch sehr singulär gedacht. Ja, man denkt, es kommt ein Schuhkäufer, aber in Wirklichkeit kommt halt jemand, der sich hübsch anziehen möchte und vielleicht auch viel mehr sucht als nur einen Schuh. Und da gilt es anzusetzen und das auch nutzbar zu machen für den Onlinehandel, ohne eben die Leute, die nur den Schuh haben wollen, zu verprellen dabei.
Wenn es um Onlinehandel geht, um stationären Handel, gibt es ja gerade viele Händler, die klagen, dass sie unterm Onlinehandel leiden, dass sie da kaum noch eine Chance gegen haben. Viele versuchen es, sich dagegen zu wehren. Ist das aus Ihrer Sicht sozusagen notwendig oder der Weg in die Zukunft, dass man nicht nur auf das eine oder das andere setzt, sondern versucht, das zu verbinden, vielleicht beides zu betreiben?
Ja, ich glaube, was man als Trend der letzten vielleicht 5 Jahre sieht, ist, dass es zum einen viele Offline-Händler, also die Händler aus den Innenstädten, ins Internet getrieben hat. Und einige das inzwischen auch sehr erfolgreich machen. Auf der anderen Seite gibt es reine Online-Händler, die inzwischen anfangen, Filialen aufzubauen, Outlets aufzubauen oder zu kooperieren mit Händlern, die schon in den Innenstädten vertreten sind. Und ich glaube, da liegt die Zukunft für einen Großteil des Handels, dass der Kunde eben entscheiden möchte, wann geht er in die Innenstadt oder ins Einkaufszentrum und wann kauft er lieber online ein. Wir werden uns wahrscheinlich beide, sowohl die Offline- als auch die Online-Erlebnisse, auf Dauer leisten können und wollen als Kunden. Und dementsprechend müssen die Händler dort auch präsent sein, wenn sie den Kunden bedienen möchten.
Marketingprofessor Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management glaubt, dass Onlinehandel und stationärer Handel sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Allerdings müssen beide Seiten wohl noch lernen, miteinander auszukommen. Und das war's schon wieder in der Sendung H-Info Bilanz. Mein Name ist Lars Hofmann.